Der BB Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann.
Einer unserer Berlin-Brandenburger Erfolgsunternehmer ist bei mir, Olaf Mahr. Er ist Fleischsommelier, Geschäftsführer bei Mietbringer in Wildau. Und das Ding hat auch einen schönen Namen, heißt nämlich Hall of Meat. Das werden wir gleich mal ausführlich erklären. Olaf, ich freue mich, dass du da bist.
Schön, dass ich da sein darf. Dankeschön.
Du kommst ursprünglich aus Ostfriesland.
Ja, von der Küste. Aus der Nähe von Leer, Ostfriesland. Und bin da geboren, lange im Ausland gelebt und bin dann nach 2 Jahre Wehrdienst, ich hatte 18 Monate dienen müssen, nach Süddeutschland und habe da studiert.
Aber du hast das Ausland übersprungen und das, finde ich, sollten wir gar nicht machen, weil du warst in Saudi-Arabien.
Absolut. Mein Vater hat im Ausland gearbeitet, seitdem ich denken kann, im Iran, Irak, damals noch unter anderen Regimen und Saudi-Arabien. Das heißt also, es war sehr abenteuerlich, es gab keine Touristen, jegliches Dekolleté wurde in den Zeitschriften geschwärzt, tief religiöses Land. Für uns aber natürlich Abenteuer pur. Wir haben in großen Camps gelebt mit Amerikanern, Engländern, Franzosen, Skandinaviern. Wir haben auf der Straße Englisch gesprochen. Es war eine tolle Zeit.
Hast du auch so ein bisschen die arabischen Sprachen mitbekommen?
Absolut.
Also Arabisch könntest du auch, ja?
Was heißt könnte ich?
Also du kannst es verstehen.
Ich verstehe einiges und kann noch ein bisschen sprechen. Das ist nicht die Praxis. Ist genauso wie mit dem Plattdeutschen. Das heißt, ich verstehe da noch alles. Aber wenn ich sprechen würde, würde es gekünstelt klingen.
Kannst du uns mal einen Satz auf Plattdeutsch sagen? Geht noch was?
Das erspare ich dir lieber.
Versteht hier sowieso keiner, meinst du?
Nein. Also es ist sehr verwandt mit dem Holländischen. Das heißt auch Niederländisch gar kein Problem zu verstehen. Mein Vater spricht es sogar akzentfrei. Ich meine mal, er wäre Niederländer. Aber verstehen, ja, sprechen, das klingt gekünstelt.
Du bist Fleischermeister und Fleischsommelier. Das heißt, du bist ein Experte auf deinem Gebiet. Aber Fleisch, damit hat deine Karriere gar nicht begonnen, sondern viel, viel später. Du hast angefangen als Diplom-Betriebswirt.
Das ist korrekt. Ich habe Abitur und Lehr gemacht, habe dann dienen müssen, habe mich 2 Jahre verpflichtet. Habe gesagt, okay, ein bisschen Geld verdienen für Studium. Wollte studieren. Norddeutschland, wie jetzt zum Beispiel Hamburg, war noch nicht am Boom. Und bin dann in Süddeutschland, weil wir hatten 25% Arbeitslosigkeit oben bei uns. Und habe da BWL studiert, habe mein Studium selbst finanziert, habe nebenbei immer gearbeitet und habe dann insgesamt 12 Jahre in Mannheim gelebt.
Fleisch, also so ein bisschen Sympathie für gutes Fleisch hattest du schon immer, weil du schon seit vielen, vielen Jahren Jäger warst.
Nicht nur das, also mein Opa, mein Onkel oder alle meine Onkel, mein Vater, mein Bruder, alle sind Jäger. Meine Mutter kommt vom Milchviehbetrieb, mein Cousin betreibt ihn jetzt. Wir sind da mehr oder weniger, wenn wir in Deutschland waren, auch groß geworden auf dem Hof. Das heißt mit Tieren, wir haben vom Reiten viel mitbekommen. Essen, Schweine, Rinder, Milchviehhaltung. Das heißt, mein Bruder hat dann Agrarwirtschaft studiert und ich bin dann in den BWL-Bereich gegangen, habe dann aber nie meine Wurzeln verneint. Habe dann meine Jägerprüfung direkt nach meinem Examen gemacht und habe mich dann dem Schinken und der Wurstproduktion gewidmet, aber für den privaten Bereich.
Aber zwischendurch kam noch eine Menge interessanter Stationen, die wir vielleicht mal kurz zumindest nennen wollen, weil du warst dann in einer komplett anderen Branche unterwegs. Ne? IT-Kommunikation, kann man das so sagen?
Ja.
Erzähl uns mal ein bisschen. Da gab es große Namen und Zusammentreffen mit großen Persönlichkeiten.
Ja, ich hatte meine Diplomarbeit geschrieben über Leistungsoptimierung warenwirtschaftlicher Informationssysteme, obwohl ich BWL studiert habe und habe dann im Betrieb gearbeitet, dann auch meine Diplomarbeit geschrieben und hatte einen Vertrag in der Tasche. Leider ist dem Unternehmen auf dem Weg zu meinem mündlichen Examen dann die Puste ausgegangen. Und ich musste mir einen neuen Arbeitsplatz suchen. Das heißt, ich war der Erste, der einen Arbeitsvertrag hatte, bevor ich überhaupt mein Diplom in der Tasche hatte. Ja, und dann hatte ich meine mündliche Prüfung und da meint der Prof zu mir, warum sind Sie nicht glücklich? Ich sage, ja, ich habe die Kündigung bekommen, das Unternehmen ist insolvent gegangen. Und ja, dann rief er mich 2 Wochen später an, ich habe hier was, ich weiß aber nicht, was es ist. Und so bin ich in die Medienbranche gekommen. Das heißt, ich habe beim Verlag angefangen, das war ein Offertenblattverlag, das letztendlich eBay in gedruckter Form, damals gab es noch kein Internet, habe dort klassisch angefangen, Trainee-Assistent der Geschäftsführung, ein paar Abteilungen übernommen, habe dann eine neue Software implementiert und so kam ich in den Medienbereich.
Und so kamst du auch ins Ausland, also du warst ja teilweise in den USA und ich glaube, du warst einer der wenigen Menschen, die Bill Gates die Hand schütteln durften. Ne?
Nicht nur Bill Gates, sondern auch den Google-Gründern, bevor sie Milliardäre waren. Und ich habe den Omid, das war der damalige Sales-Chef, der war bei uns im Confi in Hamburg. Und dann war ich in Silicon Valley und er kam auf mich zu und ich erinnere mich an dich. You treated me so much. Ich sage, ist das jetzt eine Ehre oder keine? Alle wollten so ein Gespräch mit ihm. Er kam auf mich zu und hat mir das Gespräch letztendlich offeriert. Und war klasse, tolle Zeit gehabt. Also habe viele Persönlichkeiten kennenlernen dürfen, war in Seattle gewesen, mehrfach bei Microsoft. Habe das Privileg gehabt, eben Bill Gates persönlich treffen zu dürfen, Hand zu schütteln und so weiter und so fort. Das heißt, hat nichts mit meiner Person zu tun. Early Stage in einer sehr, sehr kleinen letztendlich Branche und in der ich dann auch 15, fast 20 Jahre gearbeitet habe.
Und dann hast du irgendwann dein Hobby zum Beruf gemacht, könnte man das so sagen? Weil ich meine, warst ja schon immer Fleischliebhaber, ne?
Absolut. Das heißt also, ich habe in der Zwischenzeit noch eine Agentur mit aufgebaut im Online-Bereich, habe hier strategischen Mediaeinkauf von Procter & Gamble mit begleitet, 5 Jahre lang, habe die Oetker-Gruppe beraten.
Die Dr. Oetker-Gruppe, ja? Hast du den Doktortitel unterschlagen?
Dr. Oetker, das ist, sorry. auf jeden Fall, ich hätte natürlich auch sagen können, die Biersparte, die Getränkesparte in Frankfurt am Henninger Turm. Nein, hab da viele, viele Sachen erleben dürfen, hab zwischenzeitlich noch mehrere Firmen aufgebaut, bin aber einmal der Heimat immer treu geblieben, bin regelmäßig nach Hause gefahren.
Nach Ostfriesland?
Nach Ostfriesland, ja. Mhm. Der Jagd sehr stark gefrönt, was ein guter Ausgleich zum stressigen Job war. Mhm. Das heißt, war teilweise auch wirklich von 5 Tagen in der Woche 3 Tage im Flieger, was dann nicht so quicklich ist. Und da ist die Jagd ein guter Ausgleich. Und dann habe ich meine Frau kennengelernt in Berlin. Ich lebte damals in Hamburg. Und
Eine Brandenburgerin. Aus Wildau.
Korrekt.
Ja, der Beginn einer Erfolgsgeschichte, muss man so sagen.
Und da hat sich nochmal signifikant im Bereich Ernährung was geändert. Das heißt, also wir sind komplett auf Bio umgestiegen, das heißt in der Ernährung. Habe vorher schon das Privileg gehabt durch meine Position, war Dachgeschäftsführer von 2 Nasdaq-Firmen, sodass wir in vielen Lokalen waren, international viele Kulinariken haben erleben dürfen und habe versucht, dieses zu kombinieren, nachhaltig gute Ernährung mit kreativer Küche, das heißt also auch anderen Geschmacksrichtungen. Mhm. Und habe beispielsweise, wenn wir im Urlaub waren, mir mal einen halben Tag bis Tag von der Familie freigenommen. Hab Fleischer besucht, hab kleine Dörfer besucht, hab hinterfragt, war in Thailand auf Märkten, hab da Heuschrecken gegessen, hab da abstruseste Dinge. Ja, es ist also weltweit. Ich hatte mir in Kolumbien auf dem Fischmarkt, da war ich der einzige Hellhäutige, die haben mich angeguckt. Das heißt, selbst unser Fahrer hat jemandem Geld gegeben, damit er auf sein Auto aufpasst, damit ihm das nicht geklaut wird als Einheimischer. Danach hatte ich auch 6 Wochen Probleme mit dem Magen. Und kulinarisch war das nicht so die Offenbarung, aber tolle Erlebnisse gehabt, viele Dinge auch mitgebracht und habe mich dann immer weiter der Kulinarik verschrieben, sodass ich 2019 Mietbringer gegründet habe.
Du hattest aber vorher schon mal 1-2 Bauernhöfe erworben und die irgendwie auf den neuesten Stand gebracht und dann wieder veräußert und hast dir dann also ein Stück in Wildau geholt oder wie war das?
Veräußert habe ich sie nicht.
Du bist noch Besitzer von Bauernhöfen, das ist ja auch gut, ne?
Ja, das ist so damals gewesen. Wir haben recht gut verdient, ganz früh in der Online-Branche und war die Frage, was kaufst du? Kaufst du einen Porsche oder kaufst du einen Bauernhof? Und ich habe mich dann für den Bauernhof entschieden.
Gute Wahl, würde ich sagen, ne?
Außer Frage.
Mhm. Und außerdem kommst du aus der Landwirtschaft, ne? Ihr habt ja im Ostfriesland, habt ihr wahrscheinlich umgeben von Landwirtschaft auch so gelebt, oder?
Ja.
Hattet ihr einen eigenen Bauernhof damals?
Nee, meine Mutter kommt vom Bauernhof. Also das ist zeitweise in der Nähe gewesen, wenn wir in Deutschland waren. Ansonsten 5 Kilometer entfernt, also vom Heumachen über Kühe füttern, über Schweinefütterung, über Dämpfen und so weiter. Haben wir alles miterleben dürfen als Kinder, was sehr, sehr schön war. Und das prägt natürlich. Und jetzt, wir haben keine Tiere auf den Höfen, sondern einmal einen 4-Seiten-Hof und dann habe ich einen weiteren Hof erworben. Das war eine Zwangsversteigerung, weil sie keinen Nachbarn da haben wollten. Da habe ich mir auch eine alte Scheune ausgebaut. Das ist ein Refugium, wo man sich zurückziehen kann.
Na, sehr gut. Also mit der Landwirtschaft bist du von Hause aus auf Du und Du, könnte man so sagen. Ja, schon immer.
Absolut, absolut. Also mein Faible. Ich war zwischenzeitlich tatsächlich mal überlegen, ob ich in die Landwirtschaft gehe. Das hat mein Bruder gemacht. Mein Bruder ist Agraringenieur, der hat hier in Berlin studiert und ist da auch recht viel rumgekommen.
2019, das war das Geburtsjahr von Mietbringer. Also in Anführungszeichen steht das ja immer Hall of Meat, was ich toll finde, was klingt so ein bisschen wie Hall of Fame und im Prinzip ist es das auch, ne? Du hast wirklich nur das Beste vom Besten. Und so ist es ja in der Hall of Fame auch.
Ja, die Hall of Fame hat an sich nicht den Hintergrund, dass es das Größte, das Beste sein sollte, sondern ich fange vielleicht erstmal an bei dem Begriff Mietbringer. Ich habe mit Bekannten aus der Industrie, in der ich vorher gearbeitet habe, gesprochen, was kann man machen? Und ich hatte damals, weil ich auch einige E-Commerce-Unternehmen beraten habe, dachte Lieferservice hat das. Also war, bevor die großen Handelskonzerne mit Bringmeistern und ähnlichem auf in den Markt kamen, haben wir uns schon über Lieferservice unterhalten. Und deshalb Mietbringer, es war ursprünglich mal als Lieferservice gedacht.
Also der Fleischbringer für alle, die des Englischen nicht mächtig sind. Ne?
Und Englisch, weil wir sehr viel international unterwegs waren, wie du schon sagtest, habe mehrere Jahre auch für New Yorker Firmen gearbeitet, war sehr, sehr viel unterwegs, auch sehr viel in den USA. Daher, wir haben immer über die Internationalisierung nachgedacht und das war immer eine Grundeinstellung. Wenn wir was machen, muss das einfach skalierbar sein. Das war so in der DNA. Deshalb Mietbringer, heutzutage würde ich einen deutschen Namen wählen. Aber in der Zeit, das ist Mietbringer, das Wort ist entstanden vor 10 Jahren ungefähr. Und da saß ich mit einem Bekannten, Kaspersko, an denen zusammen und dann haben wir beim Wein und beim Wir darüber philosophiert, wie könnte der Name sein. Und dann musste auch die Domain frei sein. Gemeinsam viele, viele Dinge und dann habe ich mich nachher für Mietbringer entschieden. Und irgendwann haben wir dann mal die Hall of Meat gegründet. Und hier sind wir dann bei den Anglismen geblieben, weil Fleischerei XY, davon haben wir viele kommen und gehen sehen. Ich bin jetzt mal ein bisschen ketzerisch. Das große rote F, das animiert heutzutage keinen mehr richtig. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, Hall of Meat, also eine richtige Fleischerhalle, wo ich gutes Fleisch bekomme.
2019, das war das Jahr, wo es losging. Du warst zu dem Zeit schon immer Hobbyfleischer, nenne ich es mal in Anführungszeichen, ja, und hast dich damit beschäftigt, aber du hast es erst ein bisschen später dann in die richtige Form gegossen, weil der Fleischermeister und der Fleischsommelier kamen erst später. Es kommen noch mehr Dinge, über die wir nachher reden, aber das waren Dinge, die sich danach erst entwickelt haben.
Absolut, absolut. Das heißt also zum Leidwesen auch meiner Frau.
Ach komm, ich glaube, dass sie das gut findet.
Wenn ich zu Hause den Fleischwurf angeworfen habe oder die Würste gemacht habe oder irgendwelche Braten gespritzt habe oder geräuchert. Es sah teilweise schon wirklich wild bei uns aus, aber es hat mich begeistert und es war ein toller Ausgleich zum stressigen Job. Und so konnte ich mich natürlich herantasten und mit vielen, vielen Leuten gesprochen, hier auch Lehrgeld gezahlt, aber konnte so meinen Weg definieren. Und habe dann durch die Jägerei Bauern kennengelernt, die hier in der Region ansässig sind. Wir haben ja eine tolle Region, in der wir leben. Wir sind echt privilegiert, nicht vom Boden her, aber von der Infrastruktur, von der Weite auch. Und dass wir natürlich diesen riesengroßen Käufermarkt Berlin und Umfeld haben. Und habe Bauern kennengelernt und wenn man sich mit den Bauern, der Brückenschlag war an sich durch die Jägerei, dann unterhält, kam ich mit Schweinebauern. Und ich habe hier eine besondere Zucht und ich habe hier gekreuzt und ich habe ausprobiert. Und dann sage ich, ja, das ist klasse, aber lass uns die mal ein bisschen größer werden. Und wenn die jetzt auch richtig gefüttert werden würden und dann richtig geschlachtet. Ja, und dann haben wir ausprobiert mit Bentheimer, wir haben mit Sattelschwein, wir haben mit Wollschwein. Und das ist ja nicht so wie der Bäcker, der mal ein anderes Kilo Mehl nimmt, sondern so ein Schwein trägt 3 Monate, 3 Wochen, 3 Tage, bis es dann ferkelt. Und bis dann das Ferkel groß ist, dass man das verarbeiten kann, vergeht jetzt bei uns mittlerweile 1 Jahr. Das heißt also, ich habe ein Zeitfenster von circa 1,5 Jahren. Und da vergeht natürlich einiges. Das heißt also, wir haben vorher sehr viel Trial and Error gemacht. Hat wahnsinnig viel Spaß bereitet. Habe viele Leute kennengelernt, habe auch viele Dinge gesehen, die ich nicht so machen wollte. Und dann hatten wir unsere Schweinekreuzung.
Und zwar aus Duroc und alter Landrasse, ne?
Korrekt.
Habt ihr eine Weile probiert, bis ihr das gefunden habt, oder?
Ja, außer Frage. Und dann ging es um die Erfütterung. Und dann bin ich mit Heiko Terner, den du ja auch kennst.
Das ist der Vizepräsident des Landesbauernverbandes Brandenburg.
Korrekt.
Mhm. Und er ist auch Geschäftsführer vom AWO Reha Gut Chemnitz, ne? Ja,
ein Integrationshof mit 15 Gehandicapten. Also genau. Das ist von der AWO, ein großer Hof. Die haben Milchvieh, die haben auch dort noch eine Kinderpension, wie so eine Jugendherberge, wo sie den Kindern die Möglichkeit geben, auch mal Tiere zu streicheln, Tiere zu sehen und so weiter und so fort. So,
und mit dem hast du dich getroffen und der hat gesagt, lass uns was machen.
Also das war keine Liebeshochzeit.
Nein.
Ich hatte einen Termin über den Bauern, den ich damals kennengelernt habe, durch die Jägerei, bei denen da saßen 5 Bauern. Ich wusste nicht, wer Heiko Terner ist, keine Ahnung, ich hatte einen Termin. Da saßen 5 Bauern, verschränkte Arme, ich kam da rein und die erste Frage war dann, als ich kurz erzählt habe, was ich vorhab, und wer füttert die Tiere am Wochenende? Und ich bin raus, habe mich erstmal geschüttelt und habe dem damals den Steffen, der mich da reingebracht hat, auch den Termin aversiert hat, gesagt, was war denn das gerade? Ich gehe hier gerade mit der blutigen Nase raus. Er sagte, ich habe auch keine Ahnung, aber das war jetzt nicht. Und dann rief mich Heiko nach 4, 6 Wochen an, was du erzählt hast, lass uns das probieren. Und so haben wir das bei Heiko auf dem Hof, dem relativ großen Hof, den er bewirtschaftet, macht unter anderem auch Kartoffelanbau, haben wir angefangen mit den Schweinen, wo wir die Ferkel bekommen haben von dem anderen Bauern, haben wir dann mit gedämpften Kartoffeln, hat rumtelefoniert, hat Dämpfer ausgegraben aus Ostzeiten. Dann haben wir teilweise auch noch mit Holzkartoffeln gedämpft. das heißt richtig mit Brennholz, und haben die Schweine großgezogen. Und dann ging es, wer schlachtet mir die Tiere? Und es gibt ja keine Schlachter mehr in Brandenburg. Das wusste ich damals auch so nicht in dieser Ausprägung. Und dann bin ich mit Andi Neumann zusammengekommen, Bettkuss. Das war auch nicht zu Anfang der Liebeshochzeit, sondern ich habe mit anderen noch gesprochen. Aber ich war bis Frankfurt-Oder hoch, also es gab keine. Und nee, das funktioniert nicht. Oder die wollten mich gleich belehren, dass das so nicht hinhaut, was ich da vorhabe, sondern ich müsste die 120 Kilo Normschweine nehmen. Und da passt man nicht zusammen. Und habe dann dort mit Neumann einen Fleischer gefunden, der gesagt hat, okay, ich schlachte die Tiere. Und so haben wir uns herangetastet. Mhm.
Und ihr habt festgestellt, dass diese Schweine eine außergewöhnlich gute Qualität haben, weil ihr habt ja auch so ein Credo. Das heißt, wir leben, was andere nur erzählen, echtes regionales Premiumfleisch durch artgerechte Aufzucht erzeugt. Und es gibt eine faire Partnerschaft mit Bauern, die natürlich auch leben können müssen davon, mit dem, was sie dort tun.
Das klingt jetzt so unemotional, wenn ich das erzähle. Es sind natürlich viele, viele Tage, viele Stunden, viel Lesen, viel Recherche eingeflossen. Das heißt, allein an Gesprächen, den wieder mit dem unterhalten, da unterhalten. Dann hat der das Rad neu erfunden und dann guckst du und dann ist das alles eine Schaumschlägerei. Das heißt also, wir haben am meisten rausgezogen mit alten Leuten. Wir haben uns mit alten Bauern unterhalten, mit den Großvätern. Wie habt ihr es früher gemacht? Ich habe selbst auch in Ostfriesland mit alten Leuten gesprochen. Ich habe mit meinem Onkel gesprochen, der hat auch nicht daran geglaubt, obwohl es mein eigenes Fleisch und Blut ist, was wir machen. Ja, er sagte, was du vorhast, haut nicht hin.
Haben die früher Dinge gemacht, die man zwischendurch vergessen hat und die man jetzt wieder ausbuddelt und sagt, das war doch gut damals, ja. Warum lass uns das wieder machen?
Jetzt kommen wir richtig ans Eingemachte. Jetzt wird es spannend. Ja. Das heißt also, was ich gelernt habe in dieser Branche, dass diese Branche sehr beeinflusst ist und war oder wurde durch den Handel. Durch den Handel und die Großschlächter. Das heißt, der Bauer per se hat ja ein Interesse, die Tiere gut zu halten. Mhm. Was in aller Munde ist jetzt die Massentierhaltung, die ich total verachte. Das heißt also beispielsweise Schweine, dass Schweine sich kaum drehen können, kopierte Schwänze haben, damit sie nicht annagen. Mhm. Die sehen gar keine Frischluft, gar kein Tageslicht. Das kann nicht sein. Das heißt also, hier sind wir angetreten, um mit diesen zu brechen. Das heißt also, wir hatten jetzt einen idealistischen Schweinezüchter, der mit mir zusammen probiert hat, was kann man machen. Und jetzt ging es um die Fütterung und die Haltung.
Mhm. So. Fütterung hattet ihr schon, Fütterung, waren die Kartoffeln.
Kartoffeln mhm. und Raps- und Getreideschrott vom eigenen Hof. Wir kaufen nur Mineralien und Kalk hinzu. Mhm. So, jetzt haben wir das, die Haltung, Offenstallhaltung, rein und raus. Ein Schwein, wir meinen immer, Schwein ist ein dreckiges Tier. Weit gefehlt ist es gar nicht.
Das ist ein ganz sauberes Tier, ne?
Ja, ja. Es ist also, es suhlt sich im Matsch, ja, aber das ist zum Abwenden von Parasiten. Des Weiteren kann ein Schwein einen Sonnenbrand bekommen. Das heißt, das wusste ich auch vorher so.
Und ich wusste das auch nicht.
Ausprägung nicht. Und das heißt also, die suhlen sich tatsächlich um Sonnenschutz, aber auch um Fliegen fernzuhalten oder Zecken und ähnliches. Mhm. Aber sie gehen dann auch rein und das ist schön. Ich habe tolle Bilder, tolle Videos, wo die Schweine quasi schnarchend im Stall liegen und schlafen, um danach wieder rauszugehen. Sehr soziale Tiere und haben die dann aufgezogen und mussten uns dann rantasten. Wie hat man früher ein Schwein geschlachtet? Ein Schwein hatte über 200 Kilo, das war ein großes Teil. Mhm. Und nicht so diese 120 Teile,
120
die jetzt,
Kilo.
Ja, die jetzt zu den Großschlächtern gehen. Und dann haben wir uns rangetastet. Da wir heutzutage nicht mehr so hart arbeiten, brauchen wir auch nicht so fetthaltiges Fleisch. Und dann auch vom Geschmack her. Und haben was kreiert, dass wir den ursprünglich leicht säuerlichen Geschmack, den ich als Kind noch kannte, vom Bauern, vom Schwein her, wieder aufleben lassen können. Das ist ein Zusammenhang zwischen Alter und Fütterung.
Und wie schwer sind die Schweine denn?
Wir schlachten uns ungefähr mit 180 Kilo Lebengewicht. Okay. Die dürfen einmal Geburtstag feiern.
Also 20 Kilo weniger Fett als die 200 Kilo Schweine der Großeltern, ja?
Mehr oder weniger, ja. Mhm. Das heißt also, habe auch tolle Schweine gesehen. Da sagst du, oh, die sehen aus wie Dalmatiner. Das waren in diesem Fall Berkshire. Hat einen Züchter gezogen und sahen toll aus. Und dann haben wir sie verarbeit und hatten fast 30 Zentimeter Speck drauf. Und das kannst du nicht verarbeiten, das kannst du nicht essen. Insofern haben wir dann unseren Weg da gefunden. Das heißt also, wie kann man die Tiere aufziehen? Da hat uns auch unser Veterinäramt stark begleitet, weil es sind ja neue Wege. Wenn man Schweine draußen hält, ist es nicht ganz ohne, weil draußen kommt auch die Krähe vorbeigeflogen. Wir hatten dann auch
ist die schädlich oder gefährlich für Schweine?
Wenn du ASP hast, ja. Das heißt, die afrikanische Schweinepest kam zwischenzeitlich. Ja. Und da waren viele angehalten, die Tiere nicht mehr draußen zu halten, weil die Krähe pickt beispielsweise ein verendetes Wildschwein, pickt da was raus und man sieht es nicht. Das kann an den Füßen irgendwelche Viren haben, landet dort und dann hat das der eigene Bestand. Für Menschen ungefährlich, aber du musst den Bestand keulen. Das wäre natürlich fatal.
Ja, das wäre fatal.
Insofern haben wir da viele, viele tolle Dinge erlebt, Höhen und Tiefen. Wie gehen wir damit um? Wie machen wir das? Haben in der Zeit schon viele Preise gewonnen und haben dieses dann verarbeitet. Und dann war es bei mir, weil ich ja Mietbringer, Lieferservice. Ich war damals noch Geschäftsführer eines amerikanischen Softwarekonzerns.
Parallel.
Parallel, ja. Beziehungsweise ich war dort angestellt und habe parallel Fleisch gemacht. So. wobei teilweise waren die Grenzen da fließend. Und habe dann das Schwein verarbeitet. Und was wir so kennen aus der Frischetheke, ich schmeiße ungefähr 30% weg als
Fleisch. Weil es nicht mehr frisch ist.
Ja, genau. Und wie gehe ich damit um? Und habe den Weg des Schockfrostens gefunden. Mittlerweile sind es auch große Konzerne, große Lieferservices, die in diesem Bereich Fleisch Schockfrosten gehen. Das war eine Zeit lang verpönt.
Aber es macht das Fleisch extrem haltbar, ne?
Ja, lebensmittelrechtlich ein Jahr gilt es als frisch, du kannst es 3 Jahre essen. Und das ist spannend und dadurch das Thema Food Waste komplett rausgenommen. Und ich habe jetzt immer noch, ich musste grinsen am Wochenende, über einen Anbieter hier in Brandenburg gelesen. Ja, unser Fleisch ist nicht gefroren, sondern frisch. Das sind so die Differenzierungsversuche, wobei ich sage, jeder hat seine Daseinsberechtigung, aber es ist kein qualitativer Nachteil. Mittlerweile bieten wir auch Frischfleisch an, aber nur vakuumiert, also nicht wie in der Frischetheke. Und haben dann die ersten Kühlhäuser gebaut oder TK-Häuser mit Bestellservice. Und dann haben wir uns über eine Bestellung von 50, 60 Euro gefreut. Und dann kam der Vermieter auf mich zu. Ich habe hier Räumlichkeiten frei. Möchtest du nicht ein Büro haben? Ich sage, wofür brauche ich ein Büro? Ach, was?
Für meine 50 Kilo Fleisch brauche ich das nicht.
Das ist so. Und habe es aber trotzdem genommen. Plötzlich standen die Leute drin. Ja, wir wollten Fleisch haben. Und dann habe ich aus dem Kühlhaus herausverkauft. Mhm. Ja, und dann hat das immer weiter Form und Gestalt angenommen. Da habe ich die ersten Teilzeitbeschäftigten gehabt und dann habe ich meinen ersten Festangestellten gehabt, war aber immer noch
nebenbei tätig
für einen amerikanischen Konzern, ja, die mittlerweile am Nasdaq sind. Und habe dann irgendwann meiner Frau mal gesagt, man muss den Mut zur Lücke haben. Ich werde erheblich weniger Geld verdienen, ich werde erheblich mehr arbeiten, aber ich mache das jetzt vollberuflich, weil das ist meine Leidenschaft, meine Passion. Des Weiteren bewege ich hier was. Also ich möchte jetzt zeigen, dass wir eine tolle Region haben, dass man durch weniger Fleischkonsum und einer besseren Qualität doch zur Nachhaltigkeit beitragen kann.
Sehr gut.
Und sind diesen Weg gegangen und ich bereue ihn nicht. Und es hat jetzt ein bisschen andere Dimensionen angenommen.
Kann man so sagen, ne? Mittlerweile gibt es einen ehemaligen Supermarkt, der jetzt mittlerweile als Verkaufsfläche für euch dient, ja. In Wildau, da kann man das Fleisch kaufen. Also regionales Fleisch aus artgerechter Tierhaltung zu fairen Preisen. Das ist die Überschrift, kann man so sagen, oder?
Absolut. Das heißt also einmal die Nachhaltigkeit. Das heißt, das Wort nachhaltig ist ganz bedeutsam. Regional nutze ich nicht mehr, weil regional nicht geschützt ist. Wir sprechen von der direkten Nachbarschaft. Mhm. Wir haben ein Einzugsgebiet von Bauern, mit denen wir zusammenarbeiten, von ungefähr 50 Kilometer. 2 Schweinebauern. Mhm. Da haben wir dann angefangen, erst mit Heiko Terno langsam und dann hat es einfach nicht mehr geschafft. Hat immer mehr aufgestallt, hat einen großen Stall umgebaut, hat da ein neues Dach drauf. Also Heiko war da ganz, ganz untriebig. Hat mich auch sehr stark protegiert. Dann war noch ein ehemaliger Ehrenpräsident von ProAgro aus Beelitz. Der hat Gefallen an der Idee gefunden. Der hat mich auch mit sehr vielen interessanten Leuten zusammengebracht und hat mich in dieser Branche auch protegiert, weil ich bin ja als Neuling in diese Branche reingekommen. Und habe auch meinen Lehrgeld zahlen müssen, aber habe sehr viel durch Fragen und Hinterfragen, warum macht er sowas, auch anders machen dürfen und können. Und habe natürlich das Privileg, dass ich vorher, dass das ganz gut lief, sodass ich hier nicht auf Fremdkapital angewiesen war und konnte ein bisschen experimentieren.
Aber es gehört auch dazu, zwischendurch mal zu scheitern. Weißt du, wenn das ein glatter Durchlauf wäre, wäre es ja auch langweilig. Ja? Ich meine, du bist ja jemand, der Herausforderungen liebt, kann man ja so sagen. Ne?
Absolut, ich meine, Scheitern gehört dazu. Und ne? Nur so wirst du besser. Mhm. Das heißt also, ich habe einige blutige Nasen bekommen und auch teilweise daran gezweifelt, weil das lief ja alles nicht rund. Ich wollte zum Beispiel eine große gläserne Produktion bauen in Wildau. Mhm. Hatte mit dem Eigentümer des Grundstückes, mit Halle, mit allem und dran, alles schon in der Planung. Und da hatte ich mit der Landesplanung in Potsdam gesprochen und da meinte ein sympathischer Herr von der Landesplanung zu mir, sie können hier alles machen, aber sie kriegen von uns keine Genehmigung, dass sie Einzelhandel betreiben. Ich sage, wieso? Und dann sagten mir andere im politischen Bereich tätigen und auch im baurechtlichen Bereich tätigen Personen, das kriegen wir hin. Ich sage, kriegen wir hin, ist eine Krücke. Das wollen wir nicht. Das heißt, es ist also politisch nicht gewollt. Und so hatte ich das im E-Commerce-Bereich auch. Und leider muss ich diesen Rundumschlag einmal kurz tätigen, weil das ist schade, weil ich hoffe, dass Personen, die ähnliche Dinge vorhaben wie ich, nicht so viel Steine in den Weg gelegt bekommen. Ich hatte mich mal erdreistet, unser Wirtschaftsministerium nach Fördermöglichkeiten zu fragen. Und da wurde mir gesagt, das ist schon einige Jahre her, Sie können E-Commerce betreiben, aber nur, wenn es national oder international ist, ist es förderungswürdig. Regional ist nicht förderungswürdig. Auf jeden Fall habe ich es ohne einen Cent Subventionen und ohne einen Cent staatliche Förderung aufgezogen.
Das ist toll, aber hat sich das mittlerweile verändert, das Denken, oder sind die immer noch auf dem Stand?
Es ist eine gewisse Offenheit da. Das heißt also, ich habe mit dem einen oder anderen Handwerker gesprochen, die mittlerweile gefördert werden, was ich sehr, sehr begrüße. Und wir sind ja komplett unideologisch unterwegs. Das heißt, wir wollen tatsächlich was tun für die Region, aber nicht nur für die Region in Form von Bauern, sondern auch von Fleischern, aber natürlich auch Konsumenten. Das heißt, wir bauen die Brücke vom Bauern über den Fleischer hin zum Endkonsumenten. Und wie du schon sagtest, wir wollen nachhaltige, lokales Fleisch in bester Qualität zu bezahlbaren Preisen anbieten. Reich wirst du natürlich nicht, was wir machen. Wir haben angemessene Preise. Ich weiß, dass andere wesentlich teurer sind als wir. Aber wir sind profitabel. Wir verdienen Geld, bieten es aber allen an. So haben wir den Porsche E-Fahrer bei uns bis hin zum klapprigen Fahrrad. Heute gönne ich mir mal ein Stück Fleisch. Und das ist auch gut so. Das heißt, wir wollen das nicht als Closed Shop für irgendwie Privilegierte, die eventuell mal ein bisschen mehr Glück im Leben hatten oder ein bisschen mehr Geld verdient haben, sondern für alle.
Wir haben ja dieses Format, um auch über diese Probleme mal zu sprechen, die auftauchen zwischendurch. Und es läuft ja nicht alles rund, das wissen wir, ja. Ihr habt aber, und da habe ich das erste Mal gesehen, welche Probleme ihr so habt. Es gab diese Arte-Doku 2021, ein Ende der Qual, Schweinebauern denken um. Da warst du ja quasi der Protagonist. Du hast ja mal die Probleme der Schweinebauern in Deutschland mal so ein bisschen auf den Punkt gebracht. Ja. Ne? Und da habe ich gedacht, meine Güte, ich wusste das so gar nicht.
Ich meine, es sind Tierschützer, die inkognito in Ställe einbrechen, teilweise reingehen und das darlegen. Aber trotzdem, ich finde es gut, dass sie es thematisieren. Das brauchen wir nicht mehr. Warum macht der Bauer das? Der Bauer hat so einen immensen Preisdruck seitens des Handels oder seitens der Großschlachtereien auch, dass er effizient arbeiten muss, weil er kaum Geld für die Tiere bekommt. Und deshalb hat er auf engstem Raum ganz viele Tiere. Und so bin ich hier in Brandenburg auch mit einem Schweinezüchter zusammengekommen und ich habe mit ihm telefoniert, kurz vor Weihnachten war das. Er sagt, wir verlieren momentan pro Ferkel 20 Euro, bevor es verkaufen. Und zwar, der Schweinemarkt differenziert sich. Da auch wiederum die Etikettierung im Handel geht nur um Schlachtschweine. Mhm. Es spricht keiner über die Ferkelzucht. Es gibt Betriebe, die nur Ferkel produzieren, das heißt Ferkel aufziehen, diese im Gewicht von 10, 15, 20 Kilo weiterverkaufen an Mastbetriebe, die dann die Schweine fertig machen, bis sie geschlachtet werden, also ungefähr 125 Kilo. Mhm. Darüber spricht auch keiner mit Haltungsbedingungen, Haltungsformen und so weiter und so fort. Das ist ein No-Go in der Kommunikation auch seitens des Handels.
Aber ist der Handel schuld daran durch diese Geiz-ist-geil-Mentalität? Es muss immer günstiger sein?
Natürlich, der Handel hat das selbst aufgesetzt. Der Handel hat Fleisch als Lockvogelangebote genommen, um andere Produkte, die einen höheren DB, also Deckungsbeitrag bieten, veräußern zu können. Das heißt also, wenn ich ein Schweinefilet anbiete für 4 Euro das Kilo, das ist nicht kostendeckend, da kann auch kein Bauer von leben. Und das geht zulasten des Tieres, des Bauerns und der gesamten Wertschöpfungskette. Und das sind Lockvogelangebote. Mittlerweile ist da ein gewisses Umdenken verstanden gegangen, aber nur aufgrund von sozialem Druck meines Erachtens. Und dies war ein mittelständischer Bauer mit 800 Muttersauen, die haben 20.000 Ferkel im Jahr produziert. Verzeih das Wort produziert, so war es aber.
Ist aber also eine Produktion. Ne?
Konventionell, das heißt mit fixierten Sauen, mit allem und dran. Und dann sage ich, wir hören auf. Wir verlieren 20 Euro pro Ferkel. Und bei 20.000, das stehen wir nicht lange durch. Mhm. Und ja, hast du eine Idee? Ich sage, ja, diesen Stall komplett auf Nachhaltigkeit umzutrimmen. Das heißt, alles am Metall raus, den Bestand reduzieren und nicht nur Ferkel zu züchten, sondern tatsächlich fertige Schlachtschweine. Unser märkisches Kartoffelschwein.
Okay, und das hat funktioniert.
In Eigenregie, das heißt ohne Subventionen, ohne was, haben dann alles an Metall rausgerissen und
den Betrieb ökologisch gemacht.
Ganz genau. Und da hatte ich vorher einige Dokumentationen schon mit TV-Schaffenden gehabt, die uns begleitet haben zu Rinderbauern, zu Schweinebauern. Und mit dem einen habe ich telefoniert, ich sage, du, wir machen da was, hast du da Interesse dran? Und er sagte, du, ich bin gerade dabei, für Arte was aufzusetzen. Ich frage mal Arte, ob die Interesse dran haben.
Und die haben es gemacht und haben euch mehrere Wochen begleitet?
7 Monate. Dann haben da die Doku gedreht, die 35 Minuten lang wurde. haben viele Dinge gezeigt, auch ehrliche Vorbehalte der Bauern, Ängste. Es hängen eine ganze Familie hinten dran, die davon leben, von den Einkommen, und haben das einfach mal ungeschönt dargelegt und haben eine Doku, die ist dann freitagsabends ausgestrahlt worden. Am Sonntag hatte ich 4000 E-Mails im Postfach.
Siehst du?
Das ist irre gewesen. Selbst aus Nordafrika sucht er noch Fahrer und weiter so aus dem Ausland. Daumen nach oben. Hey, großartig in allen möglichen Sprachen. Deutschlandweit, ihr seid Vorreiter, super, weiter so. Also es war wirklich ein tolles Momentum. Und dann haben wir natürlich sukzessive weiter dieses Ganze umgebaut, umstrukturiert. Wir haben da auch Fehler gemacht.
Das ist normal, wenn man etwas Neues macht. Man muss es ja erstmal ausprobieren, ne?
Und wir dämpfen jetzt mittlerweile alle 14 Tage 1,5 Tonnen Kartoffeln. Wir haben das Glück, dass Heiko Terno beispielsweise den großen Schälbetrieb hat für Kartoffeln, die er selbst anbauen. Und wenn eine Kartoffel einen Schaden hat, beziehungsweise zu klein ist.
Dann ist es für ein Schwein völlig egal.
Für ein Schwein egal. Und jetzt dämpfen wir sie für die Schweine und haben so wieder Kreislaufwirtschaft und holen nichts aus dem Ausland. Das heißt, alles direkt vom eigenen Hof beziehungsweise vom Nachbarhof und haben kaum Transportwege und ziehen Tiere nachhaltig traditionell auf.
Und so geht Nachhaltigkeit, das ist ja wichtig, ja. Und deine Maxime lautet ja, esst weniger Fleisch, dafür bessere Qualität aus der direkten Nachbarschaft. Und genau das machst du. Du lebst quasi das, was du dir irgendwann mal überlegt hast. Und das setzt du jetzt in die Praxis um. Und das funktioniert seit 5 Jahren mittlerweile sehr erfolgreich.
Absolut, absolut. Das heißt also, wir haben dann natürlich auch nicht nur konventionell Schweinefleisch hergestellt. Durch die Weiterbildung beispielsweise zum Fleischsommelier haben wir die ganzen New Cuts, wie man sagt, also neuen Zuschnitte kennengelernt, die aus Amerika kommen, aber auch aus Spanien, aus Italien. Und das macht das Besondere aus. Das heißt also, den Bereich Aufzucht Schwein haben wir jetzt gehabt. Dann die Einzelschlachtung. Das heißt also kaum Transport der Tiere. Die sind so relaxed. Die schlafen vor der Schlachtung ein. Mhm. Die werden dann geschlachtet in Einzelschlachtung.
Kein Stress wirkt sich natürlich positiv auf die Fleischqualität aus.
Ja, und auch aufs Tierwohl. Mhm. Das Tier leidet nicht. Das wird nicht lange transportiert in irgendwelchen LKWs. Und das ist auch das Intro der Arte-Doku. Da ist gerade ein Ferkeltransporter gekommen und der ist nach Bayreuth gefahren.
500 Kilometer über der Autobahn.
Ja, und im LKW.
Stress pur.
Ja, und das muss nicht sein. Und das finde ich nicht mal zeitgemäß. So, und dann die New Cuts haben dann beispielsweise so Sonderkreationen wie unser 4 cm Kotelett, haben damit auch schon viel Furore gemacht. Ich war eingeladen vom Feinschmecker nach Hamburg und das haben dann Sterne-Gastronomen zubereitet. Die sagen, es ist nicht einfach zuzubereiten, weil wir offen Stallhaltung haben. Unsere Schweine können rein und raus, sie bewegen sich. Sie können selbst wählen, ob sie draußen sind oder reingehen.
Viel Muskelfleisch, ne?
Absolut, absolut. Aber natürlich ein ganz anderer Geschmack. Sie sagen, herausragende Qualität. Und dieses haben wir auf Verkostungen auf der Grünen Woche und in eigenen Verkostungen, in Grillseminaren dargelegt und kommt sehr gut an. Dann beim Rind, das Rind folgte dann auch. Hier sind wir mittlerweile bei reiner Mutterkuhhaltung, reine Freilandhaltung. Die Kälber können 6 Monate trinken. Ist ähnlich wie bei der Muttermilch. Ein Säugling, der Muttermilch bekommt, hat ganz andere Abwehrstoffe. Genauso ist es bei den Kühen auch.
Also keine Antibiotika?
Gar nichts. Null. Mhm. Die sind draußen, sie bewegen sich draußen, sind sehr wehrhaft, weil wir den Wolf haben. Sind auch beim Winter nicht aufgestallt, werden im Winter natürlich zugefüttert, weil zu wenig Gras da ist. So wie es sein sollte, halten wir unsere Rinder. Wir machen jetzt gerade.
So wie die Natur es vorgibt, ne?
Absolut, absolut. Ja. Wir machen nur mittelrahmige Rinder. Das heißt, es gibt Uckermärker, wir haben Angus, da haben wir auch die Roten dabei, die haben Aberdeen-Einschlag, unterschiedliche Rassen.
Also die komplette Bandbreite an Rindern, die es gibt.
Ne? Ja, aber natürlich mittelrahmige. Mhm. Das heißt also, und hier.
Mittelrahmige können wir kurz erklären, heißt?
Mittelgroße. Keine Lütten, kleine Zwerge. Und keine Riesen.
Wir haben nicht nur Fleischer vor unseren Empfangsgeräten. Ne?
Und schlachten da derzeitig nur Fersen, das heißt weibliche Tiere, bevor sie ihr erstes Kalb bekommen. Das ist eine Ferse, ungefähr Alter 20 Monate. Mhm. Und machen gerade ein Pilotprojekt mit einem Institut, das gefördert wird vom Ministerium. Weideschuss, Novellierung, das heißt mit dem Bolzenschussgerät oder mit der Gewehrkugel. Ansonsten kaum Transport und dann Einzelschlachtung hier auch wieder. Wir lassen unser Rindfleisch anders reifen als andere. Wir haben mehrere Dry-Ager, wo man gedry-agedes Fleisch kaufen und erwerben kann.
Trocken gealtert.
Ja, trocken gealtert. Letztendlich ja, es ist eine Eiweißdenaturierung. Wir machen Warmfleischverarbeitung, das heißt, solange das Fleisch warm ist. Aber man kann es dann nicht mehr essen. Nach ungefähr 36 Stunden habe ich die Totenstarre. Und dann die Neandertaler müssen unheimlich gute Zähne gehabt haben. Ist es zäh. Mhm. Um das dann wieder weich zu machen, muss es reifen. Und wenn man irgendwo Fleisch kauft, und das haben wir jetzt in letzter Zeit öfter erlebt, weil wir auch andere Fleischer beraten in Brandenburg, die lassen ihr Fleisch nicht richtig reifen. Und früher hat man Wundermittel dazu genommen, das heißt, man hat dann Pulver drauf gestreut, damit es zart wurde. Beim Asiaten ist ja alles ganz weich, beim Chinesen alles weich und zart, er hat seine Wundermittel. Mhm. Das machen wir nicht. Und hier ist es so, dass wir eine Vakuumreifung zu Anfang hatten, das heißt im Vakuumbeutel ins Kühlhaus. Davon sind wir abgekommen und ich habe durch die Weiterbildung einen Herrn Peyer kennengelernt in Graz. Peyer Aging.
Box in Österreich.
Kostet, ja, mhm. ganz genau. Und kostet mehrere tausend Euro so eine Box. Wir zerlegen das Rind grob, legen das wie Tetris rein. Und hier ist es dann 4 Wochen in Mineralwasser. Mhm. Hier können alle Gase, die entstehen, entweichen. Ist nicht ganz billig, aber bringt aus unserer Sicht beste Qualität hervor. Und das ist auch wieder ein Indiz dafür, offen, mit offenen Augen durch die Landschaft gehen, hören, was haben andere erfunden. Man muss das Rad nicht neu erfinden, man muss das Beste aus verschiedenen Welten zusammenbringen. Mhm. Lassen das reifen, haben hier vom T-Bone Porterhouse über die ganzen New Cuts. Wir haben schlachten jeden Montag frisch mittlerweile Schweine. Man bekommt dann ab Dienstags abends, mittwochs früh frisches Schweinefleisch bei uns in der Hall of Meat und ab Mittwoch späten Nachmittag frisches Rindfleisch. Mhm. Und den Rest haben wir schockgefrostet, damit wir eben Nose-to-Tail-Verarbeitung machen können.
Siehst du, das, was du machst, das ist so weit vorgedrungen, dass mittlerweile das Forbes-Magazin darüber berichtet hat.
Sie haben uns als Beispiel für die US-Schweinebauern herangezogen, was man machen könnte, um aus der Krise herauszukommen. Sie haben auch das Problem in der Massentierhaltung. Der Konsument möchte auch, wie bei uns, nachhaltige Produkte haben.
Gute Qualität.
Absolut.
Und darf das, auch ein bisschen mehr kosten.
Und das haben sie aufgegriffen mit Bild. Da stehe ich jetzt so eine Kunststoffsau mal auf dem Hänger geschraubt und bin damit durch die Gegend gefahren. So ein bisschen Eye-Catching. Und ja, es war fürs Ego. Ich meine, letztendlich habe ich dadurch nicht mehr verkauft. Aber wer kann schon sagen, dass er mit Bild und mit Text im Forbes-Magazin war.
Du kannst das machen. Und es gibt auch, und das ist auch witzig, weil wenn viele das jetzt hören, wenn sie sagen, ach, das geht auch. Man kann auch im Playboy einen Artikel bekommen. Da sind nicht nur in Hochglanz abgelichtete Frauen drin, sondern es gibt zwischendurch ja auch wirklich journalistisch richtig gut recherchierte und toll geschriebene Artikel.
Ja, da rief mich der Playboy an. Ich sage, ja klar, logisch. Der Playboy ruft mich an. Ja, wir wollen Grill Special. Und mein 15-jähriger Sohn damals war schon ganz nervös. Er sagt, Papa im Playboy. Ich weiß nicht, was in seinem Kopf vorgegangen ist. Man mutmaßt einiges.
Ich schon.
Auf jeden Fall habe ich gesagt, okay, und dann, ob ich ihm ein paar Bratwürste hinzukommen lassen. Und habe die nach München geschickt. Und dann kam das Grill Special im Playboy und ja, da war unsere Wildschweinbratwurst aufgeführt und wurde die Wilde genannt. Ja, haben einige versucht, damals war so ein bisschen, wir haben ja nur Lieferservice gehabt, kann nichts versandt, kamen einige Anfragen, ich sagte im Playboy, ja, ja, aus dem Playboy. Aber das Beste, die beste Reaktion kam von meiner Mutter. Meine Mutter mit Ende 70 sagte so, Jung, du hast es geschafft, so wie man aus Friesland sagt. Ich sage, was meinst du denn? Wer kann schon sagen, dass der Playboy über seine Wurst geschrieben hat und sie noch die Wilde genannt hat?
Das stimmt. In der Tat. Also hoch dekoriert, in den vielen Hochglanzmagazinen dieser Welt abgelichtet, aber es gab ja noch mehr Preise. Ich glaube, mittlerweile sind es von ProAgro, von unserem ländlichen Vermarkter, 4 oder 5 Preise, die da mittlerweile bei euch an der Wand hängen, oder?
Ja, nicht nur von ProAgro. Wir sind als mehrfach für verschiedene Konzepte als bester Vermarkter oder das beste Marketingkonzept ausgezeichnet worden. Wir sind jetzt vom Bauernverband auf der Grünen Woche in diesem Jahr, das heißt in 2024, ausgezeichnet worden.
Zukunft durch Vielfalt, ja.
Ganz genau.
Vermarktungskünstler, das war die Kategorie.
Ja, und das war tatsächlich mit dem Schweinebauern zusammen, wo wir den Betrieb haben retten können durch die nachhaltige Umstellung. Wir sind von einer der größten Lebensmittelzeitungen zum zweitbesten Regionalvermarkter Deutschlands gekürt worden. Der Chefredakteur und der Chef damals der Grünen Woche, das war im letzten Jahr, kam auf uns zu und sagte, an sich fast unser Favorit. Da waren einige Anbieter, waren wirklich tolle Produkte dabei und da war ein vegetarisch-veganes Salatdressing irgendwie aus dem Schwarzwald. Und meine Frau war dabei und sagte, du kannst nicht Erster werden. Ich sage, warum kann ich nicht Erster werden? Ich als Frau habe einen großen Salat vor mir und Salatdressing würde ich immer bevorzugen als ein großes Stück Fleisch.
Ich und, nicht.
Ja, ich auch nicht. Aber es ist tatsächlich so gekommen, also dass der Chef der Grünen Woche zu mir kam und sagte, hey, du warst unser Favorit, Kampfabstimmung. Aber letztendlich kann man sich davon nichts kaufen. Das heißt, es ist nur eine Ehre gewesen. Aber ich habe tatsächlich sehr alternativ lebende Menschen aus Berlin bei mir gehabt, die in Communities einkaufen und sich sehr intensiv auseinandersetzen. Und die kamen rüber mit der S-Bahn. Wir haben direkt bei uns um die Ecke einen S-Bahn-Anschluss. Wir finden das so toll, was du machst. Du bist einer von 3 in Deutschland. Ich sag, wie? Ja, es sind noch 2 irgendwie Richtung Eifel, die auch selber die Tiere haben, die aufziehen. Gesamte Wertschöpfungskette von Schlachten bis hin zur Vermarktung machen. Mhm. Andere kaufen ja zu oder verkaufen die Tiere nur an Vermarkter und ähnliches. Und das fand ich schon sehr, sehr spannend. Und das ist meines Erachtens noch, das eine ist die Ehre, finde ich klasse, super. Das bringt auch das, die Idee, das Produkt voran. Aber dies fand ich viel wichtiger und sich mit den Leuten zu unterhalten. So haben wir verschiedene Personen, Protagonisten aus ganz Deutschland, die zu uns kommen und sagen, das Fleisch ist sensationell. Wann kommst du nach Hamburg? Wann kommst du nach Düsseldorf? Wann kommst du dahin?
Und? Kommst du? Nö. Du bleibst hier. Ich möchte mal ganz kurz etwas sagen zwischendurch. Es gibt natürlich auch Vegetarier, die uns zuhören, die jetzt wahrscheinlich gerade denen sich die Nackenhaare aufstellen und sagen, die reden die ganze Zeit über Fleisch. Also, wir gucken natürlich auch nach Zielgruppen, logischerweise, ne? Und wir wissen, dass also die Vegetarier in Deutschland so ungefähr 1,5-2% ausmachen und die anderen 98% essen Fleisch. Also, wir haben uns jetzt mal für die größere Zielgruppe entschieden. Und da wir ja im Zuge der Nachhaltigkeit unterwegs sind, darüber sprechen wir ja hier, und Landwirtschaft ja ein großes Gebiet ist, finde ich, dass wir eine Berechtigung haben, auch mal eine Stunde über Fleisch zu reden.
Ja, es gehört zur Ernährung dazu. Mittlerweile haben wir ganz viele Kontakte auch zur Charité, zu anderen Einrichtungen. Ich habe nach wie vor gute Kontakte ins Ausland, dort auch zu Universitäten. Wir haben hier gute Kontakte zur Universität Leipzig. Und es ist spannend. Sie sagen alle, zur ausgewogenen Ernährung gehört Fleisch. Man isst mal weniger, man misst mal mehr. Unser Credo, esst weniger, dafür bessere Qualität. Mhm. Wenn jemand nur vegetarisch sich ernähren möchte, habe ich kein Problem mit.
Kann er das gerne tun.
Ja, wir sind eine offene Gesellschaft. Also das ist eine eigene Entscheidung. Ich finde es nur teilweise verwunderlich, wie die Werbung uns suggeriert, wir müssten jetzt irgendwelche künstlich erzeugten Brätlinge kaufen. Und durch meine Tätigkeit für amerikanische Unternehmen berate ich immer noch Venture Capital Firmen in den USA. Mhm. Und die sagen ganz klar, in den USA investieren wir nicht mehr in diesen Bereich. Hier die großen Werbeblasen und die Versprechen sind oftmals durch Venture Capital Firmen beziehungsweise durch Eigeninteressen gesteuert. Und das ist das, was ich als erstes mache, wenn ich gucke, was ist dahinter? Worüber sprechen die? Es sind einmal junge Leute, die ein Startup haben, die schnell reich werden wollen. Das ist auch legitim. Und dann irgendwie mit Reagenzglasfleisch anfangen und so weiter, dass dafür ein Tier sterben muss. Darüber spricht aber keiner. Mhm. Selbst Bill Gates sagte, die Gesundheitsrisiken von künstlich erzeugtem Fleisch sind noch gar nicht abschätzbar. Mhm. Man soll da forschen. Vielleicht finden die was. Also die Welternährung werden sie dadurch nicht retten. Dann die USPs, die kommuniziert werden. Ja, es müssen keine Tiere sterben und ich kann die Welternährung.
Das stimmt nicht.
Das ist nicht. Das ist von Wissenschaftlern widerlegt in Deutschland, Wissenschaftlern in UK, in USA. Esst einfach weniger. Guckt, dass ihr wisst, woher die Tiere kommen. Zahlt den Bauern fair, dann geht's dem Tier auch gut.
Ja.
Was ich vorhin sagte, ich habe mich mit den alten Leuten unterhalten. Früher gab es nicht zu jeder Mahlzeit Fleisch, selbst wenn man Bauer war. Man hatte gar nicht die Möglichkeit, gar nicht das Geld.
Genau.
Und dass wir da wieder hinkommen. Und wenn es ein Brätling gibt oder ähnliches oder ein vegetarisches Produkt, das nicht hochverarbeitet ist, nicht stark mit Salz, mit Geschmacksverstärkern, wie auch immer versetzt ist, bin ich der Erste, der es kauft. Mhm. Also ich würde sofort, macht mal wieder ein Gemüse, macht mal einen Blumenkohl, macht mal eine Bohne, macht mal eine Erbse, kocht mal wieder. Guckt mal, dass ihr nicht in der Fabrik geformte Dinge esst, die eure Gesundheit dann schaden.
Genau, wir sagen, gesunde Ernährung ist wichtig und dazu gehört für uns als Mischköstler, als Menschen auch ein Stück Fleisch. Wer sagt, aus ethischen Gründen möchte ich das nicht oder weil es mir nicht schmeckt, möchte ich nicht, ist alles in Ordnung, akzeptieren wir auch. Aber wir müssen natürlich davon ausgehen, die größere Gruppe der Menschen ernährt sich mit Fleisch. Und wenn das von guter Qualität ist, dann ist das ein Garant dafür, dass es einem auch gut geht und dass man gesund bleibt.
Absolut. Und ich hatte jetzt letzte Woche beispielsweise eine junge Vegetarierin, die mit ihrer Mutter da war. Und ich sage immer zu ihr, gesundheitlich oder ethisch? Aus ethischen Gründen. Ich sage, du, aber
es ist legitim. Muss man akzeptieren. Wenn es so ist, ist es so.
Ne? Absolut. Es ist legitim.
Ja.
Das heißt, wir sind eine offene Gesellschaft und das ist die eigene Entscheidung. Und die Mutter sagte, ja, wir essen Fleisch. Wir haben es auch reduziert. Ich sage, wir essen zu Hause auch nur ganz wenig Fleisch. Mhm. Obwohl wir damit handeln. Und das ist eine tolle Sache. Das heißt also, viele Gespräche. Letztes Jahr ca. 35.000 Kunden im Laden gehabt. Und das ist schon teilweise wirklich ein großes Gewusel. Und ich nehme die Zeit, auch mit den Kunden zu sprechen. Das heißt also, wir haben angefangen mit einem kleinen Tortenstück der Vermarktung. Mietbringer ursprünglich als Lieferservice. Mittlerweile bedienen wir 180 Grad. Wir beraten Bauern in Haltungsfragen. Wir haben hatten wir 17 junge Agrarmeister, also Landwirtschaftsmeister bei uns, die ihren Techniker machen. Ich habe jetzt 15 Landwirte vom Bauernverband bei mir, die sich über Regionalvermarktung und Haltung informieren möchten. Das heißt, es ist sehr, sehr spannend. Auch mit Köchen beispielsweise. Es gibt da renommierte Köche, die im Fernsehen sehr oft zu sehen sind, auch aus Berlin. Wir haben in dieser großen Stadt, die in der Nähe sind. Wir sind ja gerade in Potsdam, aber in Berlin haben wir ca. 4 Millionen Einwohner. In der Peripherie haben wir nochmal ungefähr 2 Millionen. Das heißt also, auch wenn nicht alle Fleisch essen, allein wenn wir 1-2% dieser knapp 6 Millionen aktivieren.
Sind es immer noch über 5 Millionen, die sagen, ja, da ist auf jeden Fall was da. Ne?
Wir haben so viel Kundenpotenzial, dass wir allen Auskommen haben. Und deshalb machen wir auch beispielsweise in dieser 180-Grad-Betrachtung ganz viel für die Fleischer in Berlin-Brandenburg. Wir versuchen zu animieren, aus dem Tal der Tränen rauszukommen. Ja, Energiekosten sind zu hoch, wir kriegen keinen Nachwuchs, haben alle das Problem. Das ist aber nicht die Lösung.
Das heißt, aber es ist zur Nachahmung empfohlen, das auch zu machen, egal wo, wenn in Brandenburg irgendwo ein Hof ist, der nicht mehr weiß, wie er es machen soll, dann sich am besten mit dir in Verbindung setzen und sich beraten lassen.
Genau.
Also du hast das große Netzwerk, das habe ich vorhin schon angesprochen, also du arbeitest auch mit Landwirten in der Region zusammen oder auch mit Erzeugern zusammen, also mit René Klinkmüller zum Beispiel, der ja ausgezeichneter Konditor ist. Ne? Und es gibt auch den Brotsommelier, mit dem du zusammenarbeitest und noch andere Landwirte, wo ihr mittlerweile ein riesiges Netzwerk habt. Und das Ziel ist ganz klar, der Umbau der Landwirtschaft mit Rücksicht auf Umwelt, Klima und Tiere. Ja, und die Bauern müssen davon gut leben können.
Ja, das ist Grundvoraussetzung. Das heißt, jetzt die Konditoren, die du gerade ansprachst, sind in der Hall of Meat. Also wir haben, nachdem die Landesplanung es verwehrt hat, eine gläserne Produktion mit Zerlegung aufzubauen, haben wir einen alten Supermarkt mit 800 Quadratmeter, komplett zum Leben neu wachgeküsst, kann man sagen. Das heißt, das Ensemble stand relativ lange leer und haben hier 800 Quadratmeter Fleischparadies.
Wunderbar.
Haben die ehemalige Fleischerei jetzt als gläserne Produktion umgebaut. Die ehemalige Bäckerei, die drin war, von einer großen Bäckereikette, da ist unser Imbiss, wo wir unsere eigenen Fleischprodukte anbieten, auch zu bezahlbaren Preisen, wo wir beispielsweise Burger Buns haben, ohne Es, vom handwerklichen Bäcker und ähnliche Sachen. Und hier haben wir natürlich weitere Produkte, wie beispielsweise von René Klinkenmüller, der eine ganz, ganz tolle Arbeit macht, der aus Luckau, der seine Törtchen und Schokoladebons verkauft.
Sprich nicht länger davon, ich habe gleich Appetit sonst, weißt du?
Ja, das ist Wahnsinn, das ist wirklich zu empfehlen. Er bildet ja mittlerweile auch Konditoren europaweit aus, er hat regelmäßig auf Zypern dort Köche, die auch, er ist glaube ich in der Nationalmannschaft der Köche sogar gewesen. Also es ist
der
toll.
Ist genauso toll wie du, sprich weiter.
Ich schätze ihn sehr und das ist bereichernd. So haben wir beispielsweise auch Grillseminare, Verkostungen, Events.
Grill-Events mit zum Beispiel dem World Food Champion und Grill-Weltmeister Oliver Sievers.
Ganz genau.
Großartiger Typ, ne?
Absolut. Wir sind jetzt mehrere Jahre schon befreundet. Wir haben uns kennengelernt auf einer Weiterbildung. Wir haben zusammen unseren zertifizierten Grillmeister gemacht.
Siehst du, und du bist aber auch noch darüber hinaus, unter anderem, das muss ich mal an der Stelle mal kurz einwerfen, Schinkenaufschnittmeister in Spanien, ne?
Ja, das ist auch eine Weiterbildung. Ich habe sehr viele Weiterbildungen an der Fleischerfachschule in Augsburg gemacht. Assador, Cortador, der zertifizierte Grillmeister. Ich habe mein Fleischsommelier an der Fleischerfachschule in Landshut gemacht. Das sind sehr intensive Weiterbildungen, voraussetzend teilweise, dass du Fleischsommelier bist oder Fleischermeister, wo du eintauchst in die Welt der Kulinarik. Das heißt, der New Cuts, der Haltung, der Fütterungsbedingungen, der Haltungsbedingungen, der Rassen. Hab viele, viele tolle Leute dadurch kennengelernt, zum Beispiel auch den Lucky Maurer. Haben dadurch auch an deutschen Meisterschaften teilgenommen, habe mit Olli auch zusammen, wir hatten das Privileg auch gewinnen zu dürfen, bis der Lucky Maurer dann zu mir sagte, der war in der Jury, aber Salz magst du nicht so gerne. Ich sagte, du nachsalzen kannst du immer, aber wenn du zu viel Salz drin hast für den Geschmack,
dann ist es versaut.
Ja. Und nein, es ist also klasse und mit dem Schinkenaufschneider, Knochenschinken, es ist eine Herausforderung. Ich habe auch die ganzen Accessoires zu Hause. Und machen teilweise auch Events, wo wir frischen Knochenschinken bzw. geräucherten Knochenschinken dann aufschneiden.
Siehst du, und diese ganzen Events kann man natürlich auch verfolgen. Es gibt eine ganz toll gestaltete Internetseite, die heißt Mietbringer, also meet-bringer.de. Da findet man etwas zur Historie, da findet man etwas zu deinen Fleischqualitäten, da findet man etwas zu den Events, die stattfinden. Da findet man etwas zu eurer Philosophie, da findet man etwas zu euren Mitarbeitern, weil es ist ja mittlerweile auch ein Team so aus 10-12 Leuten bestehen, habe ich so den Eindruck, dass es wächst ja auch ständig, ne? Und du holst ja auch junge Leute. Also der Willi zum Beispiel ist jemand, der bei euch im Team arbeitet und das ist ja immer jemand, der im Social-Media-Bereich auch sehr viel macht und den Leuten mal zeigt, wie man mit ordentlichem Fleisch ordentlich umgeht.
Ja, wir bauen ihn jetzt gerade auf. Das heißt, ich habe 10 Festangestellte mittlerweile an Bord und da sind Fleischer dabei, 5 Fleischer und auch Köche, die in großen Häusern gearbeitet haben, um hier bestmögliche Qualität und Beratung den Kunden zukommen zu lassen. Das heißt also, unsere Jungs gehen Dienstag, Mittwoch immer in die Zerlegung, wir zerlegen unsere Tiere selber, lassen momentan Lohnschlachtung machen. Das heißt also, wir haben drei Fleischer, die hier in der Region sind, die unsere Tiere dann schlachten. Und unsere Jungs fahren raus und zerlegen diese Tiere, bereiten die zu, lassen die reifen, machen die Feincuts und so weiter und so fort. Und da ist Willi beispielsweise als junger Meister, er kommt aus einer alten Fleischerfamilie, Staske aus Adlershof, der Opa war schon Fleischermeister mit vielen Filialen, der ist durch die Currywurst recht bekannt geworden, also jemand, der aus Adlershof, Berlin-Adlershof kommt, der wird sie kennen, sein Vater war Fleischermeister und er ist dann zu uns gestoßen.
Der ist noch sehr jung, ne?
Ja, Anfang 30, ich habe mehrere, also der älteste Fleischer von meinen Jungs ist 40. Es versucht natürlich jetzt große Konzerne, die auch gerade expandieren hier im Speckgürtel von Berlin, meine Jungs abzuwerben. Was legitim ist, was mir natürlich keine Freude bereitet. Aber wir haben großes Wir-Gefühl. Das heißt also, das einmal muss man die gemäß bezahlen, das heißt anständig bezahlen, anständigen Urlaub gewähren, aber auch ein anständiges Berufsbild geben. Das heißt, wir haben sie alle ausgebildet mit New Cuts, mit Reifemethoden, auch Willi, obwohl er auch Fleischermeister ist, und übergeben das Zepter dann, weil die Jungen haben eine andere Handschrift und ich meine, wir Alten können immer dann noch moderierend mithelfen und auch sagen, oh, das ist unsere Philosophie. Aber die Jungen gehen auch einen anderen Weg, was unheimlich bereichernd ist, was Spaß macht.
Lass die auch laufen, das ist wichtig.
Absolut,
ja?
Absolut.
Neue Perspektiven, die bringen auch neue Innovationen.
Absolut.
Jetzt haben wir den Leuten Lust gemacht, sich das mal aus der Nähe anzuschauen. Also ich weise nochmal darauf hin, die moderne Fleischerei 2.0, so kann man das Ganze ja zusammenfassen, befindet sich in Wildau. Da gibt es also richtig gute Fleischprodukte aus der Region. Wir haben ja ausführlich darüber gesprochen. Ich empfehle das einfach mal, sich aus der Nähe anzuschauen. Vielleicht mal mit dir ein Gespräch im Laden zu führen und vielleicht kannst du dann mal an dem einen oder anderen Fleischstück erklären, warum man genau das kaufen sollte.
Absolut. Ich lade hiermit alle recht herzlich ein. Wir haben immer ungefähr 140 verschiedene Cuts bei uns. Vom Schwein, wie gehört, vom Rind, vom Lamm, aber auch vom Huhn. Wir haben Freiland-Maishähnchen, die ein Bekannter von mir schlachtet. Wir haben frisches Fleisch da. Wir haben New Cuts da. Wir haben von Spare Ribs über Rinderbrust. Alles aus nachhaltiger Aufzucht und eigener Produktion. Und hier bleiben an sich keine Wünsche offen. Wir sind mittlerweile einer der größten Big Green Egg Händler in Berlin-Brandenburg. Haben Ofe-Feuerplatten, das sind alles Begleiterscheinungen, haben viele Zusatzprodukte, bis hin zu Whisky, Senf, Öle.
Regionales Zeug.
Regionales Zeug, das auch noch schmeckt.
Und die Internetseite nochmal, miet-bringer.de. Natürlich seid ihr auch in sämtlichen sozialen Kanälen vertreten. Ganz auch unter dem Namen Mietbringer.
Mietbringer oder Hall of Meat Wildau.
Olaf, es war schön.
Vielen Dank.
Ich weiß, du könntest noch 4 Stunden weiter philosophieren. Heute ist unsere Sendezeit erstmal vorbei, aber das heißt ja nicht, dass wir uns nicht nochmal treffen und ein paar neue Gedanken aufgreifen einfach.
Immer sehr gerne.
Bedankt.
Esst weniger Fleisch, dafür bessere Qualität aus der direkten Nachbarschaft.
Genau, das ist unsere Maxime. In diesem Sinne verabschiede ich mich ganz herzlich bei Fleischsommelier und Geschäftsführer von Mietbringer aus Wildau, Olaf Mahr.
Vielen, vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal.
Gerne.
Der BB Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und jeden Freitag der neueste Podcast. Okay.